25 birds of people.
And now in season 18.
Presented by AVN. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 18 ist Michael Yuen, Managing Director der SLG Treasury, die seit September 2024 eine 100% Tochter der X1F ist. Lieber Michael, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, grüß dich Christian, freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch, ich habe dich anmoderiert als SLG Treasury Managing Director, Eigentümerin, da hat sich was verändert seit unserem letzten Zusammentreffen in Schladming Anfang September 2024. Ich bitte dich drum, weil ich auch den Philipp Tüte und den Oliver Astl schon zu Gast gehabt habe von euch. Was hat sich da verändert und wer ist X1F?
Ja, danke. Nutze ich natürlich gerne die Gelegenheit, das mit dir zu besprechen. Wir hatten damals bei der Treasury and Finance Convention im September eben noch nicht die Gelegenheit, das kundzutun, weil es kurz danach dann eben offiziell das Closing gab. Wir sind jetzt eine 100%-Tochter von der X1F.
Klingt super, ja.
Klingt super. Ja.
Und ist auch super.
Auch wenn es eine deutsche Firma ist, ja, eine deutsche Firmengruppe. X1F, woher kommt das? Man könnte auch sagen im Deutschen X1F. Eigentlich ist Lateinisch ex uno fonte, alles aus einer Quelle, alles aus einer Hand. Das ist so irgendwo das Motto. Wir sind jetzt Teil mit unseren knapp über 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer großen Gruppe mit über 1400 Personen. Das ist natürlich ein ganz anderes Setup, bietet uns unglaublich viele Möglichkeiten auch für die Zukunft. Das Schöne im Kurzen gesagt ist aber, dass wir unserem Kerngeschäft treu bleiben dürfen und können und auch werden. Bedeutet, wir haben die gleiche Ausrichtung thematisch, also regional, mit dem Potenzial aber weiter wachsen zu können, weil X1F eben weltweit tätig ist und wir damit auch die eine oder andere Chance haben, hier weiter zu wachsen in Zukunft.
Ich mag das auch, wenn du das aussprichst, das X1F. Es klingt einfach leibend. Lieber Michael, das wollte ich zuerst eben reinholen. Ich möchte persönlich sagen, mir hat es sehr getaugt in Schladming bei dieser Treasury and Finance Convention. Es war die zweite, die ihr da ausgetragen habt im Vorjahr im September. Dazwischen war das Hochwasser, dann war X1F und heuer wird es das wiedergeben. Da kommen wir noch dazu, aber jetzt Karriere und Werdegang Podcast. Und die Frage zu Beginn, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Ich bin für Soletti. Salzig ist meines, bitteschön.
Aktienhändlersprache an dich.
Dankeschön.
Okay, genau. Gut, los geht's. Ich bediene mich bei meinen Gästen immer der öffentlich verfügbaren Informationen, die der Gast selber eingibt, in dem Fall natürlich du. Und die Quelle für mich ist immer LinkedIn und da steht einmal zu Beginn ein Studium. Ja, da interessiere ich mich, was hast du da gewählt, welche Universität, welche Studienrichtung? Ja.
Na, ich hoffe, ich habe mein LinkedIn-Profil gut gepflegt gehabt, dass du da auch
einen guten Überblick bekommst. Ja, ich bin zufrieden, sagen wir so.
Ja, wunderbar. Ja, es war so, ich habe damals überlegt, nachdem ich die Handelsakademie in Bludenz besucht habe, ich wollte eigentlich Informatik studieren dann schlussendlich und da ging es dann eben Richtung Wien und bei der Inskribierung des ganzen Themas, habe mich dann ein Studienberater mal zur Seite geholt und meinte, na, was hast du denn vorher so gemacht? Und dann sagte ich, naja, ich war Handelsakademie und dann sagt er, naja, da gibt's aber jetzt ein neues Studium, das ist gerade vom Studienversuch eben konkret in einen Studienlehrgang übernommen worden und das ist eben Wirtschaftsinformatik, Betriebsinformatik. Wäre das nicht was für dich? Und das klang für mich ganz interessant und das habe ich dann auch gemacht und zwar auf der Technischen Universität in Wien. Das Schöne dabei war nur, das war immer angelegt als interuniversitäres Studium. Das heißt also, ich konnte dann auch auf der Uni Wien und auch auf der WU Fächer besuchen und das hat sich alles dann schön zusammengefügt. Also insofern war es schlussendlich dann das Richtige, auch wenn ich es nicht genau so geplant hatte nach meiner Matura in der Handelsakademie.
Und als Vorarlberger werden da die Berge ein bisschen gefehlt haben, nehme ich an, in Wien, ne?
Ja, also das ist natürlich etwas, wo man hier dann nicht so in der Nähe hat. Und, ja. und als Montafoner, als jemand, der in Schrunz sogar geboren ist, ist natürlich das Skifahren ein Riesenthema. Aber es gab ja genug Gelegenheiten, um das Heimweh immer wieder abzustreifen und dann zurück nach Vorarlberg zu gehen und dort Urlaub zu machen. Ja, ist ein bisschen ein breiter Weg, aber war trotzdem immer auch während des Studiums gut möglich.
Wunderbar. Wir sprechen heute über dich, wir sprechen aber auch natürlich über SLG Treasury, über Schwabe, Lei und Greiner und was ich da so finde auf LinkedIn im Februar 95, dein erster Job offenbar, oder? Gleich bei Schwabe, Lei und Greiner. Wie groß war die Firma damals und wieso hat es dich dorthin gezogen?
Reiner Zufall. Ja? Ich war beim Zentrum für Berufsplanung auf der Wirtschaftsuniversität und wollte mich dort mal informieren, was es denn dort so für Stellenangebote gibt. Und dann wurde eben ein Treasury Consultant gesucht.
Hast du gewusst, was ein Treasury ist?
Nein, ich konnte es kaum schreiben. Also, Treasury. Was ist denn das?
Schatzsuche,
und wurde dann beraten, was die eben da suchen. Und ich habe mir das so angesehen, dachte mir, ah, mit meiner technischen Affinität, das könnte auch was sein. Da bewerbe ich mich mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe diese eine Bewerbung geschrieben und wurde dann zum Glück kontaktiert. Und nach zwei Bewerbungsrunden sind wir uns da einig geworden. Und das war damals noch eine sehr kleine Firma. Es waren nämlich mit mir gemeinsam dann 13 Personen und natürlich noch ganz andere Größenordnungen. Aber da wurde halt eben dann auch für mich irgendwo der Grundstein gelegt, dass ich sehr, sehr lange bei dieser Firma geblieben bin, auch mit einer kleinen Unterbrechung, aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
Da kommen wir noch dazu. Februar 95 sind jetzt 30 Jahre überschritten zur kleinen Unterbrechung. Kommen wir noch und in diesen 30 Jahren ist natürlich viel passiert. Ich möchte zu Beginn stellen, Schwabe, Lei und Greiner. Ich nehme an, das sind die Gründernamen, sagen wir so, ich weiß ja schon aus einem Podcast mit deinem Kollegen Philipp Tüte, das wir gemacht haben. Deine ersten Aufgaben beim Unternehmen und vielleicht eine kurze Vorstellung, Treasury hast du genannt, was Schwabe, Lei und Greiner in den 90ern so gemacht hat.
Ja, also es war grundsätzlich immer darauf angelegt, dass man eben klassische Unternehmen, Corporates, wie wir es nennen, Industrieunternehmen, aber auch Kommune, insofern haben wir uns nie konkret nur auf eine Sache oder auf eine Branche einschränken lassen. Überall dort, wo es Zahlungsströme gibt, sozusagen hat sich Schwabe, Lei und Greiner jetzt in der alten Version berufen gefühlt, natürlich auch Beratungsleistungen anzubieten. Und das war damals schon zum Thema Zahlungsverkehr, Cashmanagement, Disposition, Liquiditätsplanung, Risikomanagement. Es haben sich viele Themenbereiche nicht verändert, natürlich inhaltlich schon, aber die Ausrichtung grundsätzlich. Auch damals gab es klarerweise ein Zinsrisikomanagement, ein Fremdwährungsrisikomanagement.
Damals gab es ja noch viel mehr Fremdwährung. Vor dem
das
Euro.
Kam noch dazu, ganz genau. Also insofern war die Ausrichtung immer klar. Diesem Konzept sind wir uns treu geblieben und hat sich natürlich eben über die Jahrzehnte hindurch entwickelt, immer wieder mit neuen Entwicklungen am Markt. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, dass wir immer Schritt gehalten haben. Auch vielleicht durch unsere, ich nenne es ganz gern, diese drei magischen Säulen, die wir haben, nämlich einerseits das Consulting, dann natürlich unsere Symposien mit Finanzsymposium in Mannheim und auch eben die Treasury and Finance Convention und dann den ganzen Seminarast. Also insofern, das sind so die drei kommunizierenden Gefäße.
Jetzt ist ja Treasury ein Heiligtum eines Unternehmens, der Schatz auch irgendwie, dieses interne Ding. War das damals schon eine Zeit, wo man Externe wie zum Beispiel Schwabe, Lei und Greiner reingelassen hat überhaupt in diese Heiligkeiten? Oder ist es da gerade erst losgegangen und ihr wart einer der Early Bird Unternehmen in Dach?
Also bei der Firmengründung 1988 war man da sicher sehr progressiv unterwegs und auch sehr innovativ. Das ist etwas, wo man den Firmengründern immer zugestehen darf. Schwabe, Lei, Greiner und auch Winkler, der relativ kurz danach dann auch gekommen ist. Also insofern, da gab es eine klare Ausrichtung und da war das schon sehr etabliert. Ich sage mal, als ich Februar 95 dazu gekommen bin, war es vielleicht auch so, dass man jemanden ganz gerne dazu genommen hat, der eine gewisse IT-Affinität hatte.
Das wäre die nächste Frage.
Das war natürlich also der Wirtschaftsinformatiker, der noch nicht so gängig war am Markt, weil das Studium, wie gesagt, war noch relativ neu und es war eben nicht nur ein Fach, sondern es war ein ganzes Studium, das genau auf diese Richtung ausgelegt war. Und ich glaube, dadurch konnte ich mich dort ein bisschen profilieren und war ich auch interessant für diese Firma, denn man hat damals immer wieder mit diesen Systemthemen zu tun gehabt, auch wenn es in einer anderen Art und Weise war, weil für viele Corporates waren natürlich Treasury-Systeme noch fast unerschwinglich. Ich sage mal, vor 30 Jahren ging es aber auch darum, dass man teilweise ganz pfiffige Excel-Tools auch in Treasury-Abteilungen dann etabliert hat, weil die gar nichts hatten. Und auch das war dann schon relativ innovativ, speziell dann, wenn man mit meinen Kenntnissen zum Beispiel damals eine OLAP-Datenbank in den Hintergrund einer Excel-Applikation stellen konnte. Mhm. Und das war dann schon wieder was fast Progressives, ja, technisch gesehen. Heutzutage gibt es da natürlich schon lange eben Systeme, die sowas abdecken. Aber ja, da haben wir uns eben wunderbar mitentwickelt und diese technische Schlagseite habe ich damals relativ schnell mit eingebracht, ja.
Dann gehe ich noch kurz ins Jahr 1990, 91 Sidestep. Der erste ATX der Wiener Börse wurde auch mit einer Excel-Sheet-Anwendung von den österreichischen Lotterien gerechnet.
Okay, das wusste ich gar nicht. Danke.
Das lustig, ja. Ich fand das auch recht
Lücke,
cool.
Du dir
und es hat funktioniert. Nein, ich habe das ein Interview mal gehabt mit dem ATX-Gründer quasi unter Anführungszeichen, der diese ATX-Taskforce damals geleitet hat und dann, wie berechnen wir das bitte?
Ja, und dann war's nicht. Nein, Excel war natürlich damals nicht die beste Applikation, weil eigentlich war das Lotus 1-2-3 aus meiner Sicht damals. Die hatten schon mehrere Tabellenblätter in der Applikation, aber Excel hat sich irgendwo durchgesetzt und ich kann mich gut erinnern, es gab damals auch verschiedenste Anbieter für Add-ins, also gerade im Finanzbereich, da hieß einer MBRM, genau aus UK, Mamdou Barakat Risk Management, und der hat ganz tolle Libraries, also Bibliotheken entwickelt, die man in Excel nutzen konnte, mit ganz klassen Berechnungen, speziell für Bewertungen zum Beispiel von Derivaten, und das war natürlich damals schon sehr hip, wenn man das quasi in Kombination mit der Beratung, mit der inhaltlichen anbieten konnte, und ich kann mich erinnern, da haben wir vor 30 Jahren, vor 25 Jahren doch das eine oder andere in die Richtung gemacht, was teilweise länger gehalten hat, als man geglaubt hätte.
Ja, absolut.
Also manchmal, wenn ein guter Prototyp in Excel gebaut wird, hält er ja dann auch relativ lange, länger als er sollte. Aber die Zeiten damals waren eben so, dass man das kostentechnisch eben über diese Art und Weise sehr erschwinglich machen konnte, bevor man sich ein großes System kaufen konnte. Denn das lag preislich meistens in einer ganz anderen Liga.
Wunderbar. Ich glaube, wir sind mittendrin jetzt 1995 eben der Einstieg, und ich möchte jetzt mit dir eine kleine Journey machen durch ein paar Ereignisse in der Zeit, in der wir aufwachsen, leben dürfen. Da gab es ja mal 9/11 dann ein paar Jahre später. Hast du da irgendwelche besonderen Memories?
Das ist ja eine ganz schreckliche Zeit gewesen, und ich kann mich auch sehr, sehr gut daran erinnern, das können wahrscheinlich die meisten, wo man so diese Bilder noch vorm geistigen Auge hat, wie eben die Flieger in die Türme reinfliegen. Und ich weiß das deshalb, wir hatten damals die Gunst und das Vergnügen auch, ein riesengroßes Projekt gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbank durchführen zu dürfen. Nämlich, wir haben die Euro-Einführung ganz stark unterstützt.
Super. Ja.
Und das war doch ein sehr großes Projekt für uns. Und genau zu dieser Zeit war das. Mhm. Und da kann ich mich gut erinnern, ich sitze dort nämlich beim Kunden und dann kommt eine Kollegin vom Kunde vorbei und sagt, da sind gerade Flugzeuge in die Türme geflogen. Und ich schaue auf und habe da irgendwie gesagt, ach so, ja, und arbeite weiter, so richtig gefangen in meiner Arbeit. Und dann sickert es so langsam und ich dachte mir, was, World Trade Center, was hat sie gerade gesprochen? Und gehe raus und sage, bitte Ingrid, was hast du gerade gesagt? Und dann sehe ich schon die Bilder am Fernseher. Und das war natürlich ganz, ganz schlimm zu sehen. Aber den Moment selbst, den werde ich nie vergessen, weil das eben so einprägsam war, was da dahinter stand. Und ja, da wissen wahrscheinlich die meisten noch, was sie genau zu dem Zeitpunkt getan haben, wo sie das erste Mal dann die schrecklichen Bilder gesehen haben im Fernsehen.
Ja. Es gehört zu den Top 3 Memories von Leuten aus unserer Generation auf jeden Fall dazu. Ich möchte noch was einwerfen. 2008, Lehman hat uns auch alle erschüttert, die Branche, in der wir alle tätig sind. Hast du auch da ein paar Memories, nehme ich an?
Ja, das ist natürlich etwas, was uns, sage ich mal, schon insofern stark beeinflusst hat, weil natürlich 2007, 2008 diese ganze Finanzkrise den ganzen Markt durchgerüttelt hat. Und das ist natürlich auch eine entsprechende Veränderung bei verschiedensten Dingen wie Kreditvergaben oder einfach generellen Finanzthemen. Unsicherheiten am Finanzmarkt natürlich beeinflussen immer, sage ich mal, die Planbarkeit von Unternehmen. Und fehlende Planbarkeit ist immer schlecht für jedes Unternehmen, egal ob es jetzt um Volatilitäten dann am Währungsmarkt geht, am Zinsmarkt oder um generelle, sage ich mal, Finanzierungsthemen, die sich natürlich da auch dann ganz stark verändert haben in dieser Zeit, weil einfach generell das ganze Bankensystem irgendwo in Frage gestellt wurde und daraus resultieren klarerweise dann auch ganz große Veränderungen stattgefunden haben im Bankenbereich und damit aber klarerweise als Auswirkung auch auf die Industrie.
Im Bankwesen hat sich alles verändert, im Treasury im Speziellen natürlich auch. Wird natürlich auch einen Boost gebracht haben, dann nehme ich an, für die Tätigkeiten und permanentes Lernen neuer Vokabel und rechtlicher Vorgaben in dieser Zeit für euch, nehme ich an, oder?
Grundsätzlich würden wir am liebsten immer unterstützen, weil es allen Unternehmen sehr, sehr gut geht. Ja. Weil auch dort meistens die Budgets dafür da sind, um strukturelle, strategische Treasury-Projekte zu machen. Ja. Es ist aber oft so, dass wir natürlich auch in Krisensituationen eben benötigt werden, um den Unternehmen zu helfen. Und da wollen wir eigentlich nie irgendwo Krisengewinner sein und dadurch das eben Geschäft angekurbelt werden. Aber ja, es hat natürlich immer wieder einen Einfluss, wenn es ganz stark irgendwo am Markt Verwerfungen gibt, dann ist das Risikomanagement plötzlich ganz weit oben wieder, egal ob es jetzt darum geht, um Liquiditätsrisiken, also Liquiditätsvorsorge, ob es um Währungsrisiken geht, um Zinsrisiken. Man sollte das halt eben immer machen, bevor man es wirklich braucht in der Krisensituation, aber da ist...
Und damit erwirbt man halt künftige Resilienz und da sind wir sicher viel besser aufgestellt, als das damals der Fall war.
Das sehe ich
ja,
so,
und, ja. Und an Krisen waren wir ja alle miteinander auch nachher nicht wirklich arm. Gut, ich bleibe noch kurz in den 10er-Jahren. Eine Folgewirkung von Lehman waren irgendwie die Staatsschuldenkrisen und die Zinsen sind immer weiter nach unten gegangen. Ja. Und das heißt natürlich fürs Treasury einiges.
Ja. Ja, das war ganz interessant, weil zum Beispiel aufgrund dieser ganzen Nullzinsphase war es oft so, ob zum Beispiel gewisse Bewertungen in Systemen auch noch richtig funktionieren. Und das war schon ein Thema, wo auch quasi auf Systemanbietersicht eben hier was gemacht werden musste. Da hat man plötzlich ganz andere Herausforderungen, weil auf der Kreditseite klarerweise ist es ganz angenehm, man finanziert sich sehr, sehr günstig dafür, wenn man überschüssiges Geld hat. Auf der Asset-Seite war es eher ein größeres Problem, was mache ich mit dem Geld? Und es hat schon große Veränderungen gebracht, nämlich dass man eben sich nicht mehr so stark Gedanken machen musste, wann benötige ich Geld und Liquidität als Unternehmen, weil es einfach leicht zu bekommen war und auch sehr, sehr günstig zu bekommen war. Und das führte dann aber dazu, dass ab dem Zeitpunkt, wo plötzlich die Zinsen wieder stark angestiegen sind, ein hohes Maß an Bedarf plötzlich da war, genau in diese Richtungen zu überlegen, oh Gott, wie gehen wir überhaupt mit Zinsrisiken um? Verkraften wir diese Risiken überhaupt? Und ich sage mal bildlich gesprochen, wie breit sind meine Schultern? Welches Zinssaldo-Risiko halte ich denn überhaupt aus? Habe ich da vorgesorgt? Habe ich mich abgesichert? Habe ich den langen Atem? Risikomanagement ist ja immer quasi, sich auch Zeit zu verschaffen, um zu reagieren. Und das haben manche Unternehmen dann relativ spät erst gesehen, weil halt der Zinsanstieg massiv war in der Zeit. Genauso wie er nach unten gegangen ist, ist er dann halt eben sehr, sehr schnell nach oben. Und das wirft natürlich schon teilweise Probleme auf bei Unternehmen logischerweise. Und da sollte man im Vorfeld natürlich das so vorbereitet haben. Und da wirken wir als Unternehmensberater natürlich ganz stark, dass solche Modelle, Prozesse und Systeme frühzeitig eingeführt werden und nicht erst dann, wenn die Krise da ist. Das ist das, was du vorher genannt hast mit Resilienz.
Genau, ja. Genau. Man neigt ja dazu, bestehende Situationen so als New Normal zu akzeptieren und davon auszugehen, dass das immer so bleiben wird und der scharfe Zinsanstieg war natürlich heftig.
Wir sind schon lange genug im Geschäft. Wir wissen noch, wo es eben Szenarien gab mit Zinssätzen von 7, 8 oder bis 10%. Ja. Ich habe gerade kürzlich mit jemandem gesprochen. Die Dame ist sehr, sehr jung gewesen. Die hat sowas natürlich noch nie erlebt. Insofern ist das dann irgendwie ganz kurios für solche Personen zu hören, dass es Zinssätze gab bei 10%.
Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt in unserem Gespräch, wo es dieses kleine Intermezzo außerhalb der SLG gegeben hat. Stichwort Berlin, Stichwort Deutschland. Ja, erzähl uns.
Ja, ich war 20 Jahre lang bei Schwabelei und Greiner, jetzt eben SLG Treasury. Und habe dann das Angebot bekommen von einem Systemanbieter, in dem Fall eben von Martin Bellin selbst, die Tischseite mal zu wechseln. Mhm. Und er hat mich da so angesprochen, dass ich irgendwo dann einfach nicht widerstehen konnte. Ich hatte einfach sehr, sehr viele Projekte gemacht, wo wir als Unternehmensberatung Systeme auswählen aufgrund von eben ganz konkreten Anforderungsprofilen, die wir mit unseren Kunden ausarbeiten, und sind aber nicht diejenigen, die das System selbst implementieren, weil wir eben nicht der Systemanbieter sind. Und dann kam dieses Angebot und das hat mich so gereizt, auch mal diese Verantwortung übernehmen zu können, zu sagen, ja, und ich will auch wirklich der sein, der das System mit dem Kunden einführt, bis dorthin, dass es eben funktioniert, läuft und zufrieden eben für den Kunden funktioniert. Und das war dann der Punkt, wo ich im Dezember 2014 war es, als ich zu Belling gegangen bin. Wir hatten dann dort sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Ich war dort auch für verschiedenste Themen zuständig, nämlich Themen, die sich sehr stark miteinander verzahnen. Das heißt, das Consulting, aber auch Advisory oder klassisch Support, Hotline also, bis hin zu konkreten Themen wie Swift-Anschlüsse, die eben Belling sehr progressiv auch als innovatives Unternehmen drinnen hatte im System, als einer der ersten. Und das war eine großartige Zeit, also wirklich ganz, ganz spannend inhaltlich, auch menschlich sehr, sehr viel dort Positives gesehen und gelernt. Ja, und dann war es so, dass das Unternehmen im August 2020 verkauft wurde an ein amerikanisches Unternehmen, in dem Fall Cooper, drum eben der Namenswechsel. Schön. Und da war ich auch eineinhalb Jahre dabei. Sehr, sehr spannende Zeit auch zu sehen, wie ein Nasdaq-notiertes amerikanisches Unternehmen agiert und was man dort, man kann auch wirklich sehr, sehr viel Positives mitnehmen. Und dann kam die Anfrage von SLG, in dem konkreten Fall von Martin Winkler und Utz Greiner, die mich gefragt haben, ob ich denn beim Generationenwechsel bei SLG mitwirken möchte. Und da konnte ich dann nach relativ kurzer Überlegungsphase nicht widerstehen und dachte man, ja, wenn ich noch beim Generationenwechsel mitwirken darf, dann bin ich dabei.
Das, und so das schließt sich doch ein schöner Kreis.
Schließt sich der Kreis und zurück zu den Wurzeln und jetzt seit über 3 Jahren wieder dabei.
Ja. So, in dieser Übergangszeit, Cooper-Zeit, war eigentlich die Pandemie. Die möchte ich noch kurz ansprechen, ja. Was euer Geschäft jetzt, ein bisschen bigger picture, gar nicht so sehr jetzt auf dich persönlich.
Ja, nein, das war schon extrem. Wenn man spannend sagt, muss man es unter Anführungszeichen setzen, weil es natürlich
so fürchterlich, vorher,
natürlich. Ganz genau. Aber es war so, dass wir echt zum Glück im Vorfeld schon überlegt hatten, wie können wir mehr remote machen. Und mit wir meine ich damals jetzt in der Belling-Zeit, also der Systemanbieter. Und wir waren da sehr, sehr gut vorbereitet, dass wir ganz schnell innerhalb kürzester Zeit auf Homeoffice umstellen konnten. Das war sehr, sehr gut möglich, weil eben auch gut vorbereitet. Und dann kann ich gut erinnern, wo Martin Belling zu mir kam und meinte, Michael, du solltest es lieber nach Österreich fahren, weil wer weiß, ob du dann in Kürze noch über die Grenze kommst. Das wurde ja alles extrem verschärft dann. Das habe ich dann auch gemacht und dann ja, kennen wir ja alle die Auswirkungen, die danach waren. Ich sag mal, was man dabei gelernt hat, war natürlich etwas, was sich heute als ganz normal anfühlt, nämlich das Arbeiten im Homeoffice und auch das Anbieten dieser Möglichkeit. Denn das wird einfach von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heutzutage verlangt, dass die Möglichkeit besteht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das ein sehr, sehr gutes Modell ist. Es muss die Kombination sein. Ich glaube nicht, dass es das Entweder-Oder ist, sondern genau die Kombination, die einem Flexibilität ermöglicht und sowohl die Büroarbeitszeit, die ich für sehr, sehr wichtig halte aus verschiedensten Aspekten, als auch die Möglichkeit zu haben, 1-2 Tage auch von zu Hause aus zu arbeiten. Ich glaube, das ist etwas, wo man in der Zeit gelernt hat und wo auch salonfähig wurde. Denn wenn ich vor 5 Jahren Kunden gesagt hätte, nein, ich komme zu diesem Termin nicht, sondern wir machen den per Teams, hätte man uns wahrscheinlich ganz komisch angeschaut. Es gab zwar schon Remote-Sessions und Videokonferenzen, aber das war nicht gang und gäbe. Das war eine absolute Ausnahme. Heutzutage schätzt es auch der Kunde, wenn er sagt, na gut, wegen einem Stundentermin oder 2 Stunden, da machen wir es lieber per Teams, als wenn sie es anreisen, egal wohin. Das ist etwas, wo sicher den Prozess effizienter gemacht hat. Das kann man als positiv werten.
Lieber Michael, dann springen wir jetzt in die Ist-Zeit und ich gebe ein paar Zeitstempel drauf. Wir nehmen die Folge am 30. April auf. Wir senden die Folge am 9. Mai. Anmoderiert haben wir das seit September 2024, die SLG Treasury, eine 100% Tochter der X1F ist. Jetzt möchte ich damit beginnen, mach doch ein kurzes Company Profile. Wie groß ist der Ist-Status der Firma, in der du Managing Director sein darfst?
Wir sind derzeit knapp über 60 Personen. Mhm. Wir sind innerhalb der Firma in mehrere Abteilungen aufgeteilt. Das heißt, wir haben einfach auch Spezialisierungen. Wir haben ein eigenes Corporate Finance Team. Das ist das größte Team, das wir schon haben, intern als eigenes Team. Auch ist es der wichtigste Beratungsast geworden für SLG in den letzten Jahren. Wir haben einen Bereich, der nennt sich Marktrisikomanagement, wo man eben diese ganzen Themen abdeckt. Und wir haben natürlich zum Glück auch einen großen Bereich, wo wir unsere Zehnkämpfer, nenne ich es ganz gerne, haben, nämlich Berater, die eben für viele Themen eingesetzt werden können, angefangen von Zahlungsverkehrsprojekten über Liquiditätsplanungsthemen, also alles, was sozusagen von konkret Corporate Finance, wo dort auch eben andere eingesetzt werden können oder ganz speziellen Risikomanagementprojekten abweicht, aber sich trotzdem im Treasury befindet. Und dann haben wir einen ganz wesentlichen Ast bei uns, der nennt sich Symposien. Mhm. Das ist natürlich etwas, wo wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Du hast das ein bisschen erwähnt mit der Treasury and Finance Convention, aber auch das Finanzsymposium in Mannheim. Und der dritte oder die dritte Säule ist der Seminarast, der auch sehr wichtig bei uns ist, weil sich die Themen natürlich aus der Beratung heraus perfekt auch in Seminaren wiedergeben lassen. Und deshalb sind das die drei Säulen, auf denen sozusagen SLG beruht.
Ich habe den Zeitstempel reingebaut. Du hast das Finanzsymposium genannt. Seit 36 Jahren gibt es das bereits in Mannheim. Es ist die Konferenz, wie ich wahrgenommen habe, für Treasury and Finance Management in Europa. Ja, was habt ihr da heuer für Schwerpunktthemen und was wird deine Rolle dabei sein?
Ja, ist eine unglaubliche Entwicklung, wenn man sich das anschaut, wie dieses Symposium gewachsen ist. Und es ist so stark gewachsen, dass wir nächstes Jahr nicht mehr in Mannheim sein werden, sondern in Wiesbaden.
Mannheim
das
wurde zu klein.
Richtig, ja, es wurde zu klein. Also ich bin ja eben schon sehr, sehr lange dabei und ich kann mich noch erinnern, als dieses Symposium in Deutschland in Bad Dürkheim abgehalten wurde und man damals dann die Entscheidung getroffen hat, weil es wunderschön ist in Bad Dürkheim, die schwere Entscheidung getroffen hat, nach Mannheim zu gehen, weil es zu klein wurde. Und man hatte dort eben dann das Gefühl, das kann eigentlich nie zu klein werden. Es ist so groß dort und jetzt sind wir das größte Finanzsymposium Europas geworden. Und wenn man natürlich eben knapp 3000 Teilnehmer hat, dann stößt man an irgendwie logistische Grenzen. Und da mussten wir uns eben jetzt dann frühzeitig Gedanken machen, wie gehen wir damit in der Zukunft um? Und das war dann die Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, wir gehen nach Wiesbaden, ist auch sehr gut über den Flughafen Frankfurt erreichbar, logistisch sogar noch besser angebunden. Und deshalb ist es dieses Jahr das letzte Mal in Mannheim.
Das war auch irgendwie emotional wertvoll,
oder?
Es ist
emotional was ganz Großes, natürlich, keine Frage. Meine Aufgabe in Mannheim ist primär natürlich, viele Kunden zu treffen, Gespräche zu führen. Ich habe dort, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, wenig aktive Beiträge auf der Bühne zu liefern und habe dafür Zeit, eben mit den ganzen Kunden die Gespräche zu führen und habe deshalb auch sehr viele Termine und nutze die Chance natürlich, eben viele Leute zu treffen, die man sonst sehr schwer vielleicht nur erreichen würde. Das ist meine primäre Aufgabe dort. Liegt auch daran, dass wir uns das schön aufteilen. Der Philipp Tüte ist sozusagen der Frontman für Mannheim und ich mache das sehr, sehr gerne in Österreich auf der Treasury and Finance Convention in Schladming.
Zu der komme ich dann auch noch. Ich bleibe noch kurz in Mannheim zum letzten Mal heuer, dann Wiesbaden. Skizzier uns doch kurz das typische Publikum, B2B natürlich, dieser Event. Für wen ist das interessant? Welche Leute trifft man dort?
Also dort trifft man eigentlich sehr viele CFOs, Leute in leitender Funktion in Treasury- und Finanzabteilungen. Es ist aber auch eine Chance für Personen, die neu in ein Treasury kommen, in eine Finanzabteilung, sich dort unglaublich viele Informationen zu holen und auch Weiterbildung zu machen, weil die Workshops sehr hochkarätig sind und sehr viel Wissen vermitteln. Das bedeutet, es ist die perfekte Messe für alle, die irgendwo im Finanzbereich tätig sind. Und zwar sowohl für Personen, die erst ein paar wenige Jahre in diesem Bereich tätig sind und sich informieren wollen über Bankdienstleistungen, über neue Treasury-Systeme, einfach über generelle Inhalte des Treasuries, aber eben auch für Finanzleiter, für Finanzvorstände, für Leiter Treasury.
Und was werden die Top-Themen sein?
Ein Thema, das sich wahrscheinlich jetzt schon seit längerem durchzieht und viele sagen bald schon, man kann es ja kaum mehr hören, ist natürlich
KI, oder?
Richtig, ja, okay, ganz genau, ja. Weil es einfach ein Thema ist, das uns betrifft und zwar so massiv betrifft, dass man es mit Sicherheit in verschiedensten Präsentationen, Workshops oder Panel Discussions irgendwo hören wird. Grundsätzlich legen wir aber unsere Themen so an, dass wirklich eine sehr breite Vielfalt geboten wird. Das bedeutet natürlich, ein Top-Thema wird mit Sicherheit Corporate Finance sein. Die Finanzierungsthemen sind einfach ganz, ganz stark nachgefragt. Auch in unserem Consulting sehen wir das. Da gibt es einfach sehr viel Bedarf an Wissensweitergabe oder an Wissensdurst. Was natürlich auch ein Thema sein wird, sind die Klassiker, nämlich Zahlungsverkehr, aber auch Liquiditätsplanung. Insofern zieht sich das schön breit über alle unsere Themen, die wir grundsätzlich betreuen in unserem Portfolio und ist natürlich garniert mit tollen Keynotes, weil ich sage mal, ich freue mich schon sehr zum Beispiel auf das Streitgespräch zwischen dem Herrn Gysi und dem Herrn Gutenberg. Also Themen gibt es ja aktuell genug. Ja. Das wird sicher super spannend, hat jetzt nicht zwingend direkt gleich was mit Treasury zu tun, aber ich glaube, davon lebt auch diese Veranstaltung, dass wir immer wieder solche Beiträge haben, die nicht nur rein auf den Finanz- und Treasury-Bereich abzielen, sondern eben mit solchen Keynotes dann ein bisschen Auflockerung reinbringen und andere Impulse, dass man sich da gedanklich in den Pausen auch über solche Sachen austauschen kann. Und wie gesagt, Themen gibt's ja aktuell mehr als nur, ja.
Mehr als nur genug. Und dann wünschen wir dem Philipp, den wir genannt haben, und dem Oliver, eurem Event-Guy unter Anführungszeichen, alles Gute. Die Börse-People-Podcasts, die werden wir verlinken, die ich mit den beiden geführt habe. Und wir beide gehen jetzt weiter nach Schladming. Zum dritten Mal im September wird stattfinden wieder Treasury and Finance Convention. So quasi, du hast das eh skizziert, das ist dann das Ding, das du dann skizzierst. Kannst du da schon ein bisschen spoilern, wo es heuer hingehen wird? Thematisch oder ist es noch zu früh?
Wir sind gerade dabei, ja, dass wir eben das Programm zusammenstellen. Wir wollen natürlich auch ziemlich immer am Puls der Zeit sein, dass wir nicht zu früh irgendein Thema setzen, find das dann großartig, vielleicht sich irgendwo in 3 Monaten überholt hat oder ein anderes Thema
würde ich genauso machen.
höhere Priorität hat. Aber man kennt uns natürlich, wir sind einfach am Markt dran. Wenn es Themen gibt, die den Markt bewegen, dann werden wir die dort entweder in Panel-Discussions, in Keynotes oder eben speziell auch in den ganzen Workshops haben. Wir haben ja tolle Aussteller, die eben selbst auch Workshops begleiten und ausstatten. Also da gibt es sicher für jeden wieder ein tolles Thema. Wesentlich für uns ist natürlich, dass wir jetzt beim dritten Mal auch wiederum eine Steigerung hineinbekommen. Wir haben doch jetzt schon an die 500 Teilnehmer gehabt letztes Jahr und das wollen wir weiter toppen, denn die Veranstaltung wächst und ist doch ein wesentlicher Bestandteil jetzt eben dieser Treasure Community geworden. Bei uns gibt es eben einfach sehr viel Inhalt und trotzdem klarerweise auch die Möglichkeit, sich beim Networking mit vielen Gleichgesinnten und Spezialisten zu unterhalten. Ich sage, dieser goldene Mittelweg, den wir hier immer versuchen, den möchte man natürlich auch aus Mannheim heraus, aus dem Finanzsymposium aus Deutschland, in das Event nach Österreich tragen. Und das ist uns die letzten 2 Mal sehr gut gelungen und soll auch dieses Jahr hoffentlich wieder ganz gut passen für alle. Ja.
Und ich durfte ja dabei sein und wir werden uns heuer im Herbst auch wiedersehen und da freue ich mich sehr drauf. Da werden wir höchstwahrscheinlich wieder den Open-End-Podcast mit dem Veranstalter machen. Und ich möchte noch hin, ich habe mit dir dann ausführlichst geplaudert bei der ersten von 2 tollen Abendveranstaltungen. Also auch das Side-Programm, das man ja gar nicht Side nennen kann, weil es ja auch sehr groß ist. Solltest auch noch erwähnen, was da so geboten wird.
Ja, das gehört einfach dazu. Ich meine, wir haben einfach einen tollen Galaabend und am Donnerstagabend möchten die Leute auch, nachdem sie den ganzen Tag am Mittwoch schon und am Donnerstag wirklich über Inhalte gesprochen haben, da muss man einfach auch was bieten, dass sich die Leute ein bisschen entspannt unterhalten können. Das fängt an am Mittwochabend schon, wo es natürlich klarerweise etwas gibt und Donnerstagabend ist dann immer das große Event, wo wir uns immer ganz speziell was einfallen lassen. Da geht es auch meistens darum, dass man irgendwie ein spezielles Programm noch anbietet, ob das jetzt irgendwelche Artisten sind oder andere Sachen. Aber da wollen wir natürlich was bieten. Und es ist auch immer eine tolle Band dann dabei.
Liquid Spirit.
Dass genau. Man ganz genau dort auch wirklich ausgelassen am Abend dann noch ein Gläschen gemeinsam trinken kann. Nicht zu viel, weil am Freitag gibt es dann auch immer wieder ganz tolle Keynotes und noch Programm bis Mittag. Aber das wird schon sehr genossen, dass man diese Kombination hat aus Inhalt und auch Vergnügen.
Jetzt ist er Mannheim / Wiesbaden und Schladming jetzt nicht so weit entfernt, auch von der Klientel her nicht. Was ist jetzt der Unterschied in der Figurenzeichnung dieser beiden Events, die ihr beide kultiviert?
Naja, wir haben die Events auch bewusst so gelegt, dass man es ermöglicht, dass jemand auch auf beide Events gehen kann, wenn er möchte. Einmal Frühjahr, einmal Herbst.
Es tut sich ja viel in der Branche.
Das verträgt der Markt ganz genau.
Und man trifft sich auch gerne.
Und man trifft sich auch gerne zweimal im Jahr. Vollkommen richtig. Was aber einfach dazu kommt, Österreich verdient so ein eigenes Treasury-Event. Und da reicht es nicht zu sagen, geht's halt nach Mannheim im April oder Mai, da wird doch sowieso alles geboten. Das stimmt, aber die österreichische Treasury-Community möchte sich auch einfach in Österreich treffen können und speziell auf den Markt Österreich bezogene Themen bearbeiten können. Mhm. Auch wenn diese Unternehmen sehr international ausgerichtet sind, trotzdem ist das etwas, wo wir gesehen haben, das hat sehr guten Anklang gefunden. Sogar so, dass wir sehen, dass relativ viele jetzt auch schon aus den angrenzenden Ländern nach Schladming kommen. Also ich zitiere gerne einen Head of Treasury aus Deutschland, der meinte, ach, Schladming, das ist so schön hier, ich komme jetzt lieber nach Schladming statt nach Mannheim. Also es gibt sogar solche, die aus Bayern dann nach Schladming sehr, sehr gerne kommen, weil sie sagen, die Qualität der Workshops, die Inhalte, die sind so gut, genau das gleiche Level wie in Mannheim. Insofern ist natürlich das Angebot, was die Anzahl der Workshops anbelangt, etwas reduzierter, aber zu einem gewissen Zeitpunkt kann ich ja sowieso nur ein Thema mehr anhören. Und wenn ich von fünf Themen mir meines auswähle gleichzeitig, dann weiß ich, ja, dass ich auch dort alles bekomme, was ich brauche.
Und wir leben in immer fasteren Markets, wenn ich jetzt wieder die Sprachen vermische, und so macht das schon zweimal im Jahr definitiv.
Macht es absolut Sinn aus unserer Sicht und wird auch vom Markt gut angenommen, richtig, ja.
Jetzt habe ich noch die Abschlussfrage an einen Vorarlberger. Das Wort Schrunz ist gefallen und so weiter. Lass mich raten, was dein sportliches Hobby ist.
Na, meistens, wenn das Wort Schrunz fällt, hört man Schrunz so Jagunz.
Zum auch, Beispiel.
Ja. Das ist so irgendwie ein geflügeltes Wort, so wie einfach die Kombination. Liegt auch daran, dass, glaube ich, Karl Moik früher relativ viele Musikantenstadels dort gemacht hat. Aber wir hatten ja sogar Goldschlüsselrennen, hieß es damals. Mhm. Das waren Damen-Weltcuprennen. Die waren auch in Schrunz, Jagunz. Insofern, das ist schon die Brücke zu meiner Leidenschaft. Skifahren ist natürlich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Es ist mir sogar heuer gelungen, 18 Skitage zu machen. Das ist für mich gar nicht so.
Mitgezählt,
bewusst, weil ich mir heuer das erste Mal so eine Saisonkarte für Ski Amadee gegönnt habe. Und da dachte ich mir, die muss ich auszahlen.
Das gehört zum Treasury dazu.
Noch mehr Motivation, zum Skifahren zu gehen. Ja. Also das ist etwas, wo ich sehr viel Freude finde und Entspannung. Und das ist sicher eine meiner Leidenschaften im Winter.
Jetzt kannst du einem Sport-Fanboy noch eine Freude machen. Ich habe assoziiert Anita Wachter, Rainer Salzgeber, und du hast noch einen Namen ergänzt, den ich nicht mehr hatte und so geil.
Christian Orleinski.
Wow, ja, ein Stenmark-Gegner. Ich war ein großer Fan irgendwie.
So ist es. Also Skikundige kennen ihn noch eben als sehr, sehr guten Slalomläufer. Ja. Den habe ich noch persönlich auch gesehen in Jagunz mal. Insofern, da kommen immer wieder ein paar Skigrößen her aus dieser Region. Aber hat es nicht so stark auf mich abgefärbt, aber ich komme den Hügel ganz gut runter. Ja.
Und keine Lust auf Startnummern, du selbst?
Auf Startnummern, ich hatte mal das Vergnügen, bei einem Charity Race mitfahren zu dürfen in Schladming. Das war damals, als ich bei der Österreichischen Nationalbank gearbeitet habe, da hatte ich die Gelegenheit, in dem Team mitzufahren, und das ging ganz gut aus, ja.
Ja, da kann man schon ein paar Skills natürlich voraussetzen bei dir. Abschlussfrage, was ist das was dir an dem Job, den du jetzt ausführen darfst, in dieser Branche gefällt? Was dich antreibt täglich?
Also mich treibt an, dass wir eine Firma sind von der Größe her, wo man einfach noch jedes Gesicht kennt, wo man junge Talente fördern kann und dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder neue Themen anzugehen, weil es bewegt sich immer was in diesem Bereich. Wir wollen irgendwo immer diesen, Innovationsinkubator-Charakter haben und immer am Puls der Zeit sein. Das bleibt immer spannend. Und das ist eigentlich das, was mich immer wieder bewegt und freut, daran zu arbeiten. Ja, und von dem her passe ich dort ganz gut dazu, weil die Mentalität aller dort, sage ich jetzt mal, so in diese Richtung geht.
Und du bist ja auch ein Gesicht dieser Firma, die sehr, sehr viel veranstaltet. Ich habe euch vor kurzem tiefer kennengelernt und das ganze Umfeld sind ja nicht unbedingt die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die Treasury-Verantwortlichen eines Unternehmens. Unpackbar entspannte Leute und das gefällt mir auch sehr gut. So wie du, so wie ihr. Lieber Michael, danke. Die Abspannmusik spielt schon an euch da draußen. Danke fürs Reinhören in diesen Deep Dive in die Treasury-Branche und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank von meiner Seite. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und war ein echt lockeres Gespräch.
Finde ich auch. Viel Erfolg in Mannheim und ich freue mich auf Schladming.
Vielen Dank.
Ciao.
Energy, water, life.